Eine verschwundene Taglöhnerin, ein Kleinkrimineller und eine Witwe, die am Totenbett ihr Gewissen erleichterte. Der Fall Johanna Mauerhofer ist einer der rätselhaftesten Kriminalfälle der Oststeiermark. Und damit herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung mit Fällen aus der Steiermark und aus Kärnten. Und heute aus der Oststeiermark, wie ich im Vorspann schon erwähnt habe. Und davon erzählen wird der langjährige Kriminalreporter Hans Breitager. Grüß dich, Hans, und danke, dass du dir Zeit nimmst.
Servus, David.
Ja, Hans, du hast gesagt, der Fall Mosthanne, der ist etwas sehr Besonderes und er ist schon Jahrzehnte her und trotzdem wird heute auch noch über diesen Fall geredet. Warum?
Ganz einfach erklärt, weil die Mosthanni, so ihr Spitzname, weil sie gerne Most getrunken hat, wenn sie bei den Bauern ausgeholfen hat, hat man ihr den Namen Mosthanni gegeben und unter diesen Spitznamen war sie auch bekannt im Ort und über die Grenzen des Ortes hinaus. Diese Frau, die war im 67er Jahr 47 Jahre alt, die Johanna Mauerhofer hat sie geheißen, die ist verschwunden zwischen dem Dorfgasthaus und zwischen ihrer Wohnung, die nur 200 Meter voneinander gelegen sind. Mhm.
Und das war am 7. Oktober 1967, hast du geschrieben, eben in deiner Serie Tatort Steiermark, die jetzt vor kurzem eben mit diesem Fall erschienen ist. Was ist an diesem Tag passiert und was weiß man überhaupt sonst noch über die Mosthanne?
Ja, sie hat am 7. Oktober 1967 hat sie beim Besitzer Ernst Schweighofer gearbeitet. War Landwirt in Obertiefenbach. Dort hat sie ausgeholfen. Sie hat dafür 160 Schilling Tageslohn bekommen und ist dann von dort direkt in das Gasthaus Alma gegangen. Dort hat man sie natürlich auch gekannt, da waren mehrere Gäste, unter anderem auch die Mosthanni. Sie hat dort angeblich 2 Bier getrunken und hat dann gegen 22.30 Uhr das Gasthaus verlassen. Sie war nicht sichtlich betrunken, haben alle Gäste und der Wirt auch bezeugt, sondern sie ist dort weg, wollte nach Hause und ist dann auf dem Weg zu ihrer Wohnung spurlos verschwunden.
Nur noch einmal kurz zum Verständnis. War das so ein typischer Tag für Sie, dass Sie nach getaner Arbeit dann in dieses Gasthaus geht, dann noch ein bisschen was trinkt und dann nach Hause geht?
Ob das gang und gäbe war, das geht aus den Akten nicht hervor, aber sie ist dort als Stammgast bekannt gewesen und sie hat gern einige Viertel Most oder Bier getrunken. In dem Tag hat sie 2 Bier konsumiert. War aber nicht betrunken. Das haben alle ausgesagt, dass man sagen könnte, jetzt, sie war stockbetrunken und ist dort torkelnd weggegangen, dann hätte es vielleicht eine Erklärung gegeben.
Ja, genau, das hast du jetzt schon gesagt. Eben in diesem Zustand ist sie dann ja weg von diesem Gasthaus in Richtung ihrer Wohnung um 22.30 war das und ist dort verschwunden, obwohl das nur ein paar hundert Meter gewesen waren. Wie ist es dann weitergegangen? Wann ist man überhaupt draufgekommen, dass sie weg ist?
Ja, draufgekommen ist man eine Woche später. Da ist die Mutter von ihr zum Gendarmerieposten Keindorf und hat Anzeige erstattet, weil die Tochter sich nicht mehr gemeldet hat, Bier seit einer Woche. Die Wohnung war leer, man hat Nachschau gehalten. Es hat dann Suchaktionen gegeben, hat dann befürchtet, ihr könnte was zugestoßen sein, ist von Unfall ausgegangen. Dann später auch schon von einem Raubmord konkret. Bei diesen Suchaktionen zwischen Gasthaus und Wohnung, wo ihr Nachhauseweg war, hat man dann einen Steckkamm von ihr gefunden, den sie getragen hat und ein Kopftuch. Und da ist man davon ausgegangen, dann, dass was passiert ist und dass sie unter Umständen nicht mehr lebt. Man hat dann in allen Richtungen ermittelt, aber es hat sich dann herauskristallisiert, es könnte ein Raubmord gewesen sein.
Mhm. Ja, ich kann vielleicht kurz vorlesen aus dem Artikel, den du da geschrieben hast. Doch die damals 47 Jahre alte, nur 146 cm große, schlanke Frau, die mit einem grün-grau gestreiften, stark abgetragenen Stoffkleid, einer blauen Trägerschürze, einem Kopftuch und schwarzen Gummistiefeln bekleidet war, verschwand auf dem Heimweg spurlos. Und ja, du hast gesagt, es wurde nach ihr gesucht. Es hat sich dann auch die Jägerschaft und die Feuerwehr beteiligt, aber auch erfolglos. Dann gab es da nichts Neues eigentlich in diesem Fall, nachdem sie verschwunden war und die Suchaktion auch erfolglos verlaufen ist. Aber 2 Monate später kam dann Bewegung in diesem Fall, und zwar am 4. November war das.
Ausschlaggebend war ein Einbruch, der verübt worden ist in das Gasthaus Alma, wo sie zuletzt gesehen worden ist, am 7. Oktober. Da ist in der Nacht zum 4. eingebrochen worden, gegen 6 Uhr früh. Und der unbekannte Täter hat aus einer Lade 150 Schilling Wechselgeld gestohlen. Und draufgekommen, wer das ist, das war ein gewisser Franz S., 20 Jahre alt. Draufgekommen ist man dann auch einige Zeit später erst, weil dieser Bursche mehrere Münzen gewechselt hat in Stubenberg. Man hat ja nach dem Einbrecher gefahndet, aber das war unbekannte Täter. Und die Stubenberger Gendarmen haben den Hinweis gekriegt, da hat einer, weil sie ja herumgefragt haben und ermittelt haben im Zuge des Einbruches, und die haben dann den Hinweis gekriegt, dass das der Franz S. ist. Den hat man dann zum Verhör geholt, und er hat dann nicht nur diesen Einbruch am 4. November 67 zugegeben, sondern er hat auch ausgesagt, dass er schon 8 Tage vorher in dasselbe Gasthaus eingedrungen ist, ohne dass der Wirt davon etwas bemerkt hat. Also er hat vorher schon mal einbrochen, das hat der Wirt nicht bemerkt, es ist nur da nichts abhanden gekommen, weil er nichts erwischt hat.
Und das hat dann seinen Fall mit dem Verschwinden von der Mosthanne in Verbindung gebracht?
Ja, man hat dann die Überlegungen angestellt. Das hat sich natürlich diese Neuigkeit, man muss sich vorstellen, das ist ein kleiner Ort in der Oststeiermark, ja. Das hat sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen.
Da passiert sonst nicht wahnsinnig viel wahrscheinlich.
Passiert nicht wahnsinnig viel, und dieser Einbrecher, der ja aus der Gegend gekommen ist, den haben ja die Leute dort gekannt. Das hat sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen, und dann hat man ihn auch unter Umständen mit dem Verschwinden der Mosthanne in Verbindung gebracht, und zwar deshalb, weil er ständig Geldschwierigkeiten gehabt hat und man zu dem Zeitpunkt ja schon von einem möglichen Raubmord ausgegangen ist, weil die Mosthanne hat 160 Schilling seinerzeit von dem Landwirt bekommen, und die Bier haben ja nicht so viel gekostet, also sie hat ja, Bargeld eingesteckt.
Also das hat man zugetraut, weil das jetzt wirklich nicht viel Geld, um einen Mord zu begehen.
Nein, aber die Menschen dort haben ihm das zugetraut, und die Gendarmen haben halt bei ihren Ermittlungen jetzt auch Zusammenhänge mit dem Verschwinden der Mosthanne nicht mehr ausgeschlossen. Aber wie gesagt, die Gerüchte haben nicht ausgereicht. Er musste dann wieder nach dem Verhör freigelassen werden. Diese Gerüchte sind aber, und wir haben ja schon ein paar Podcasts gehabt, wo wir herausgearbeitet haben, dass aufgrund von hartnäckigen Gerüchten noch ermittelt worden ist und sich herausgestellt hat, dass da tatsächlich ein Mord passiert ist. Mhm. Und da war es auch so, dass diese Gerüchte einfach nicht verstummen wollten in Richtung Franz S. Und so hat dann Monate später die Erhebungsabteilung, hat es damals noch geheißen, bei der Gendarmerie, in Landesgendarmeriekommando, die haben dann die Erhebungen aufgenommen, und zwar die Mordgruppe, und haben den Franz S. da im Fokus der Ermittlungen gestellt.
Mhm. Der war mittlerweile Grundwehrdiener.
Der war Grundwehrdiener, und der hat sich ja in Widersprüche verwickelt. Es gab massive Widersprüche, es haben sich die Verdachtmomente erhärtet, und schließlich und endlich musste er zugeben, weil der Druck so stark geworden ist, weil man ihm so viel widerlegen hat können von seinen Aussagen, dass er am 7. Oktober 1967, also an dem Tag, als die Johanna Mauerhofer verschwunden ist, dass er sie in der Toilette des Gasthauses einsperren hat lassen, weil er nach Sperrstunde neulich einbrechen wollte. Jetzt muss man aber die Örtlichkeit kennen. Die Toilette war nicht im Gasthaus, sondern die war nebenan, also im Hof, sagen wir es, im Hof. Und dort hat er sie einsperren lassen, das hat er zugeben müssen. Das war zu dem Zeitpunkt, wo die Mosthanne verschwunden ist. Das hat man ihm konkret nachweisen können.
Und sein Plan, so hat er gesagt, wäre gewesen, eben, dass er dort wartet auf der Toilette, bis alle weg sind,
um
dann in Ruhe genau, die Kasse leer zu genau, räumen oder genau, das Wechselgeld zu stehlen.
Genau. Zu dem Einbruch ist er nicht gekommen, aus welchen Gründen immer, das war ja auch verdächtig dann, nicht? Weil warum bricht er dann nicht ein, warum bricht er seinen Plan ab? Mhm. Also das hat ja auch, das war auch so ein Indiz, er könnte auf die Mosthanne gestoßen sein und könnte die beraubt haben und da ist halt was passiert, er hat sie umgebracht und hat sie entsorgt. Nicht?
Wie ging es denn weiter? Haben diese Widersprüche ausgereicht dann für eine Mordanklage und es gab ja auch noch immer keine Spur von einer Leiche. Wie ist es da weitergegangen?
Nein, das hat natürlich alles zusammen nicht ausgereicht für eine Mordanklage, sondern er ist wegen diesen Diebstählen festgenommen worden. Er ist verurteilt worden auch. Aber man hat ihn zunächst einmal in Untersuchungshaft genommen wegen Mordverdacht. Die Indizien haben aber für eine längere Untersuchungshaft dann nicht ausgereicht. Ich glaube, 7 Monate waren es, wo er gesessen ist. Dann ist er freigelassen worden. Man hat dann immer wieder weiter ermittelt, aber man ist nie weitergekommen. Es war Rätsel um Rätsel. Das ist heute noch immer, wenn du mit den Leuten dort sprichst, die Mosthanne ist immer noch ein Begriff und der Franz S. ist, wie gesagt, ist nicht verurteilt worden, ist nicht angeklagt worden wegen der Mosthanne, wohl aber wegen diesen Einbrüchen.
Mhm. Weißt du, ist der dann im Ort geblieben?
Nein, der dürfte nicht im Ort gewohnt haben, sondern er dürfte im benachbarten zwischen Obertiefenbach und zwischen Stubenberg in einem kleinen Ort gewohnt haben, weil es hat sich dann Jahre später eine Frau gemeldet bei der Gendarmerie und zwar, die war todkrank und hat mitgeteilt, dass sie ihr Gewissen erleichtern möchte und dass man zu ihr kommen soll. Sie will den Kriminalbeamten was erzählen über einen Brand, über eine Brandstiftung, die in den 50er Jahren passiert ist. Es sind dann 2 Brandermittler, das war dann der Anton Kiesel und der Peppi Slatter. Slatter war der Chef der Brandgruppe, Kiesel war ein junger Beamter. Und die sind hingefahren zu dieser Frau und die hat ihnen gestanden, dass sie das Wirtschaftsgebäude damals angezündet hat. Dann wollten die wieder fahren, sie ist im Bett gelegen, weil sie ist im Sterben gelegen. Und dann sagt sie, nein, das ist nicht alles. Sie möchte ihnen noch etwas erzählen. Und da hat sie behauptet, dass der Franz S. ihr Lebensgefährte war früher und dass dieser Franz S. sie erzählt habe, dass sie die Mosthanne umgebracht hat. Die haben dann angefangen zu ermitteln. Das Latter war zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, Chef der Brandermittler, war aber zum Zeitpunkt, wie die Mosthanne verschwunden ist, Mordermittler und hat den Fall gekannt. Und da hat man sich dann alle Akten angeschaut, da hat man sich man hat Fotos ausgewertet, man hat Zeugen gesucht. Nur das Problem war, dass der Franz S. zu dem Zeitpunkt nicht mehr gelebt hat. Mhm. Und daher von der Seite der Staatsanwaltschaft auch nichts mehr weiter betrieben ist.
Wie viele Jahre waren da dazwischen, also zwischen dem Verschwinden von der Mosthanne und dieser Aussage im Sterbebett?
Das waren ungefähr 20 Jahre.
Ja.
Das war so Mitte, Ende der 80er Jahre genau, kann sich der spätere Mordgruppenchef Kiesel nicht mehr erinnern, aber er erinnert sich genau, hat er mir erzählt, an diese Frau, er sieht noch, wie die Frau da im Bett liegt und ihnen zu erzählen anfängt vom Franz S., und da haben die Alarmglocken beim Slatter geklingelt, weil wie gesagt, der hat ja auch gewusst, dass der das denn seinerzeit schon, sie haben ihn ja seinerzeit schon in Verdacht gehabt.
Mhm. Hat sich daraus, aus dieser Aussage am Sterbebett, haben sich da noch zumindest Hinweise auf den Verbleib von der Mosthanne ergeben?
Naja,
oder ist da noch überhaupt nach ihr gesucht worden oder hat man gesagt, das ist eh nicht mehr nötig, weil der mutmaßliche oder der mögliche Täter ja schon tot ist?
Damals hat man mal gezielt ermittelt, da hat man sich den ganzen Akt angeschaut, da haben sie sich die Fotos angeschaut. Der Franz S. ist ja seinerzeit erkennungsdienstlich behandelt worden, wie er in Untersuchungshaft genommen worden ist. Und wie sie herausgestellt hat, wie gesagt, dass er nicht mehr lebt, sind die Ermittlungen de facto eingestellt worden. Man hat aber dann auch im Laufe der Jahre immer wieder Hinweise gekriegt. Also immer wieder sind Hinweise gekommen, die Mosthani könnte da vergraben sein, sie könnte da vergraben sein, sie könnte dort liegen, die Leiche. Und die haben sogar Grabarbeiten durchgeführt. Der Kittel hat mir erzählt, der war nicht einmal, sondern öfters draußen dann und man hat versucht, wirklich den Hinweisen so nachzugehen, dass man ausschließen konnte dann, dass da die Mosthani begraben ist.
Ja gut, aber wenn man sie bis dahin nicht gefunden hat, wird man wahrscheinlich da nie mehr was entdecken.
Ich meine, ausschließen kann man es nicht. Wenn man davon ausgeht, dass irgendwo muss sie sein und ich gehe nicht davon aus jetzt, dass das, und davon ist die Gendarmerie ja nie ausgegangen, dass das ein Selbstmord ist. Also könnte es nur ein Unfall oder wirklich ein Gewaltverbrechen sein, wobei natürlich alles auf Gewaltverbrechen hindeutet. Und wenn man diesen Hinweis jetzt der sterbenden Frau da noch mit einbezieht, dass sie aus erster Hand erfahren hat, dass der das gewesen sein soll, dann deutet schon einiges Richtung Mord hin. Aber wo sie ist, ist völlig rätselhaft. Wo sie entsorgt worden ist, das ist ja das große Rätsel.
Ja, und anscheinend auch heute noch Gesprächsthema.
Immer noch Gesprächsthema. Die Leute erinnern sich, ich habe auch jetzt, wie ich meine Serie geschrieben habe, nachgefragt wieder. Also die kennt jeder. Die kennen auch jüngere Leute draußen noch in Obertiefenbach und an den Fall können sie sich erinnern.
Also es kommt ja immer wieder vor, dass Leute verschwinden und dann nicht mehr auftauchen. Sehr oft ist das freiwillig, weil die einfach ja eine Zäsur in ihrem Leben wünschen. Oft ist es leider auch Suizid, aber manchmal steckt auch ein Verbrechen dahinter.
Ja, es gibt Fälle, wo es völlig unerklärlich ist, auch nach Jahren. Ich habe einige solche Fälle in der Obersteiermark auch und in Graz gibt es auch einen Fall, wo man davon ausgeht, dass da ein Verbrechen passiert ist, wo man nie was beweisen hat können, wo man sogar Tatverdächtige, wie im Fall Mosthani, hatte. Es gibt da in der Obersteiermark in Judenburg einen Fall, wo eine Mutter von zwei kleinen Kindern spurlos verschwindet über Nacht, wo es noch vorher einen Streit gegeben hat in der Wohnung, wo eines der Kinder ausgesagt hat, dass sie einen Streit gehört haben, wo ein Teppich verschwunden ist. Die Frau ist, wie gesagt, spurlos verschwunden und die hat mit dem Vater in den 80er Jahren mit ihrem Vater einmal gesprochen. Und der hat gesagt, der geht davon aus, dass sie nicht mehr lebt. Also untergetaucht ist er mit Sicherheit nicht. Selbstmord so gut wie auszuschließen, weil sie, das war, glaube ich, Freitag, in der Nacht auf Freitag auf Samstag soll sie verschwunden sein. Genau weiß man das ja nicht. Der Ehemann hat dann eine Woche später erst Anzeige erstattet, nachdem der Vater von dieser verschwundenen Frau Druck gemacht hat, sind beide zur Gendarmerie. Diese Anzeige beruht ja nur auf die Angaben auf den Ehemann, der immer wieder in Verdacht gekommen ist. Dann hat sie herausgestellt einmal, dass er befreundet war mit einem Totengräber und dass an dem Tag, das war Jahre später, hat sie einen Mordermittler mit dem Akt auseinandergesetzt, mit dem Fall, den Fall noch einmal aufgerollt und hat festgestellt, einen Tag nach dem Verschwinden Maria S. ein Begräbnis gegeben hat. Jetzt hat man vermutet, dass unter Umständen die beiden da zusammengespielt haben und dass die Leiche in ein Grab gelegt worden ist, wo dann halt der andere Tote draufgekommen ist, dass die unterhalb drinnen liegt.
Also quasi untergejubelt bei einem anderen Begräbnis.
Bei einem Begräbnis untergejubelt, ja genau. Und hat da sogar exhumiert und hat das Grab geöffnet, nur war nichts zu finden. Habe ich jetzt vor einigen Jahren erst den Hinweis gekriegt, sie sei in Säure aufgelöst worden. Also es gibt da verschiedene Theorien. Die wahrscheinlichste Variante ist, es ist damals die Schnellstraße gebaut worden zwischen Zeltweg und Judenburg, dass sie auf irgendeiner Baustelle entsorgt worden ist und da irgendwo unter dem Schutt liegt.
Mhm. Je mehr Zeit bei solchen Fällen verstreicht, desto schwieriger wird es dann natürlich spät noch zu einem Ergebnis kommen, außer eben es gibt so etwas wie ein Geständnis am Totenbett oder einen zufälligen Fund.
Wir haben mehr einmal gesprochen, dass wir eventuell einen Podcast machen über das Skelett, was im 2020 in einem Brunnenschacht in Leibniz gefunden worden ist, auf ein Anwesen. Der ist auch 2013 verschwunden, ich habe damals geschrieben drüber, oder 2012 war das, ich habe 2013 dann ein Jahr später geschrieben drüber, weil mich die Ermittler ersucht haben. Der Fall war so mysteriös und so ungewöhnlich.
Ja, aber diese ganze Geschichte erzählen wir dann vielleicht in einem eigenen Podcast.
Ja, abgemacht.
Dann müssen die Hörer bei dieser Folge dann auch wieder einschalten, um sie fertig zu hören.
Ist in Ordnung.
Ja, ich glaube, das wird eine eigene Folge hergeben, eben ungelöste Vermisstenfälle. Ihr werdet von uns diesbezüglich hören. Dir sage ich inzwischen, lieber Hans, vielen Dank fürs Dabeisein bei Delikt. Wir haben übrigens vorher beim Grazer Podcaster Wolfgang Kühnelt in seinem Podcast Haubentaucher auch eine Folge aufgenommen, wo wir beide zu Gast waren und er hat uns ein wenig über Delikt ausgefragt, über die Karriere von Hans und auch meine Tätigkeiten bei der Kleinen Zeitung. Also falls das interessiert, diese Folge kommt bestimmt auch bald raus. Haubentaucher heißt der Kanal. Euch sage ich inzwischen noch einmal vielen Dank fürs Dabeisein bei Delikt. Wir freuen uns über gute Bewertungen. Wir freuen uns, wenn ihr uns Nachrichten schreibt, zum Beispiel an david.knees@kleinezeitung.at. Bis zum nächsten Mal.